Willkommen am Nachmittag. Wir haben jetzt einen Vortrag von dem Heiko Stübner. Er möchte uns eine Art Reisebericht vorstellen, wie er vom Webentwickler zum Linux-Maintainer geworden ist. Viel Erfolg und viel Spaß dabei.
Ja. So, hallo. Ja, genau. Und kurz zu mir, Heiko Stübner, wie gesagt. Ich bin Kernelentwickler bei BQ. Das ist ein spanischer Hersteller von E-Readern, Tablets, Smartphones. Und in meiner Freizeit bin ich der Maintainer des ROCchip-ARM-SoC-Supports im Mainline-Kernel. Aber das war nicht immer so, denn ich habe ein dunkles Geheimnis. Aber wie gesagt, Disclaimer, das ist ein Reisebericht ungefähr. Also sozusagen, das ist jetzt nicht allgemeingültig, sondern sind meine eigenen Erfahrungen, wie es sozusagen meine Reise stattgefunden hat. Und eben nicht übertragbar. Und es war auch wirklich ganz viel Zufall dabei. Ich sitze ab und zu doch ganz gerne zu Hause und denke so zurück, dass es doch eher doch unwahrscheinlich war, dass es so passiert ist. Wie gesagt, dunkles Geheimnis, Webdeveloper. 12 Jahre, PHP, JavaScript, SQL-Datenbanken und E-Commerce-Kram. In der Firma, in der ich gearbeitet hatte, waren wir drei Entwickler und haben über die Zeit halt insgesamt, das habe ich mal gezählt, eine 500.000 Zeilen Code gesammelt gehabt, die sozusagen dann dieses E-Commerce-System gebildet haben. Und wie kommen wir also von da zum Kernel? Es gab also keinen irgendwie Punkt, wo ich mir sage, ich will jetzt Kernelentwickler werden. Also es gab nie diesen Punkt, wo ich sage, ich mag das Webzeug nicht mehr und möchte jetzt Kernel-Sachen machen. Sondern es war so ein ganz schleichender Prozess und ich habe mich aus meinem Browser quasi so ganz langsam nach unten gegraben. Nämlich der erste Schritt, Debian, also Betriebssysteme. Vom Browser zum Betriebssystem. Debian nutze ich seit 2002, seit Potato. Das sind auch da noch meine, Das sind auch mein erster Satz CDs, die ich so aufgehoben habe, die man damals noch gekauft hat. Für, ich glaube, es waren sogar 50 Euro, ja. So ein Dresdner Unternehmen. Und da ich aber dieses Configure, Make, Install nie wirklich mochte, habe ich dann halt online angefangen, eben auch Pakete für den Hausgebrauch zu bauen. Alles noch auf x86-Basis. Dann ein Schritt tiefer war dann 2008 der Freerunner. Das war sozusagen dann mein Einstieg in den ARM-Bereich und in so eingebettete Geräte. Der Freerunner, das war da so zu sehen, das ist der Versuch eines Smartphones auf Basis freier Software. Die hatten damals eine OpenMBed-basierte Distribution und seinen eigenen Software-Stack dafür geschrieben. Auch irgendwie alle Distributionen haben aber versucht, dieses Zeug zu paketieren. Und ich war sozusagen da in dem Bereich dann auch mit tätig in diesem Debian-Paketteam. Und bin an der Stelle dann eben auch Debian-Developer geworden. Ja, genau. Der Freerunner selber war dann leider nicht so erfolgreich. Es wurde auch, also ich habe ihn ein Jahr lang als echtes Telefon genutzt. Und es war dann, aber war auch immer dem Spott meiner Kollegen ausgesetzt. Weil er doch etwas sehr klobig war und auch dann doch gelegentlich Anrufe verpasst hat. Genau. Dann der nächste, wieder einen Schritt tiefer, war der Thalia OYO. Das war dann auch wieder so ein zum Scheitern verurteiltes Gerät. Nämlich Thalia, der Buchhändler, hat 2010 versucht, einen eigenen E-Book-Reader auf den Markt zu bringen. Eben dieser OYO. Der hatte eine wunderbar gruselige Firmware auf Basis von Kernel 2.6.21. Ich habe geguckt, der wurde freigegeben April 2007. Also der war auch schon zum Erscheinen von dem OYO 4 Jahre alt. Und aber das Schöne war, er hatte einen Dual-Boot-Modus. Das heißt, also das war jetzt kein echter Dual-Boot-Modus, sondern eher eine Sicherheitslücke, was sie sozusagen genutzt haben, um... was sie sozusagen da eigentlich zu nutzen war, um sozusagen ein Recovery der Firmware zu machen im Notfall. Man konnte also auch eine SD-Karte booten. Und eigentlich wollte ich darauf auch nur einfach Open Inkpot bringen, um einfach das Ding als vernünftig nutzen zu können. Open Inkpot war damals so eine, nicht Distribution, aber so ein Projekt, die sich einfach mit freier Software auf E-Book-Rädern beschäftigt haben. Gibt es heutzutage auch nicht mehr. Also ist auch schon gestorben. Und der nächste Schritt war dann, dass ich versuchen wollte, als das nicht so wirklich gefruchtet hat, da sozusagen einen Debian draufzubringen und dann, es gibt zum Beispiel FB-Reader, das ist so eine Lesesoftware und damit dann sozusagen das als Lesegerät zu nutzen. Der E-Paper-Controller konnte in dem ersten Gerät 1-4 Frames pro Sekunde darstellen, wenn man es übertrieben hat. Und 2011, als ich angefangen habe, dachte ich mir dann auch, so lange kann das nicht dauern, bis ich da sozusagen mein Daemon drauf habe und damit lesen kann. Gab dann eben auch, es lief dann auf ganz viel Treiberentwicklung hinaus. Und aber eben auch sozusagen, ich habe eine ganze Weile in meinem Kämmerlein sozusagen vor mich hingebastelt. Dann ging es aber darum, dass ich sozusagen, Kernel Forks sind im Allgemeinen immer schlecht. Das kennt man aus dem Android-Bereich, wenn sozusagen die ganzen Telefonhersteller ihre Kernel Forken, also sozusagen eigene Kopien erstellen und drin rumbasteln. Das führt dann immer dazu, dass es dann an neuer Stelle keine Updates mehr gibt, weil sozusagen es sich nicht mehr lohnt. Deswegen wollte ich sozusagen meine Sachen im Mainline-Kernel haben. Da kommt man zu einem sozusagen, gibt es immer den Punkt eines ersten Kernel-Patches. Wie macht man das? Wie kommt man zu diesem allerersten Patch? Das ist meistens irgendwas sehr Banales, irgendein Kompilationsproblem oder Rechtschreibfehler, wobei der Bereich Rechtschreibfehler umstritten ist. Da gibt es die Ansichten, die sagen, Rechtschreibfehler ist ein ganz toller erster Patch, und dann gibt es Kernelentwickler, die sagen, das ist total Humbug, weil die Leute lernen dabei nichts. Es gibt auch spezielle Programme für Einsteiger, zum Beispiel Kernel Newbies, die haben da ganz tolle Informationen und Dokumentationen, wie man sozusagen Kernelentwicklung betreibt und wie man Patch einreicht. Outreachy, das ist dann eher so ein, wie sagt man, Programm für sozusagen unterrepräsentierte Personengruppen, die da etwas beschäftigen. Wichtig ist aber sozusagen, dass man wirklich sein eigenes Interessensgebiet sucht. Nicht, ich möchte Kernentwickler werden und fange an, Renault zu basteln, sondern wahrscheinlich einfach, dass man ungefähr weiß, was möchte man erreichen. Ich mit meinem Debian da drauf. Und genau, das ist mein erster Kernel-Patch. Wie man sieht, da sozusagen, wenn man sozusagen den Kernel ohne eine bestimmte Option baut, dann kam es halt zu einem Kompilationsproblem, und das habe ich da sozusagen behoben. Was 2011 war im März. Das ist schon so wahnsinnig lange her. Als ich den Patch rausgesucht habe, habe ich mich ziemlich alt gefühlt. Genau. Es gibt, wie man hier sieht, sind da ein paar bestimmte Zeilen drunter. Ich glaube, der Signed-Off ist heutzutage relativ bekannt, aber sozusagen der hat einen rechtlichen Hintergrund. Nämlich, dass der basiert auf diesem Developer Certificate of Origin, eben diese Signed-Off-Beizeile, was im Prinzip damit sagt, der Einsender oder der den Patch in der Hand hatte, er war Autor der Änderung und er war sozusagen autorisiert, die Änderung zu senden. Das ist für den Privatmenschen relativ unerheblich, aber sozusagen, wenn man in irgendeiner Firma arbeitet, dann hängt da meistens eine ganze Menge Bürokratie dran, ob man den Patch senden darf und genau. Was auch im Prinzip interessant ist, dass sozusagen der Kernel ist zwar ein großes Ding, was man sozusagen als Taubeil herunterladen kann, aber Linus ist auch der bekannteste Entwickler, aber der nimmt im Allgemeinen keine Patche an, sondern der sitzt oben drauf und nimmt sozusagen nur Pull-Requests zu seinen Submaintainern an. Da sieht man auch sozusagen, der Kernel selber zerfällt in wirklich eine ganze Menge einzelne Bereiche. Das heißt, es sieht zwar mit seinen hunderten Megabytes an Quellcode erstmal ziemlich beängstigend aus, aber sozusagen, wenn man sich das ein bisschen näher anguckt, erkennt man dann wirklich, dass da hunderte kleine Einzelteile einfach sind, die dann auch wirklich relativ eigenständig betrieben werden. Sei es zum Beispiel Touchscreen-Treiber, das ist wirklich, also, oder Inputgeräte als solches, Tastaturen. Das ist sozusagen einfach ein relativ kleiner Bereich, in dem man auch doch relativ einfach einstellen kann. Genau. Und dann gibt es eben, also diese Unterteilungen haben sozusagen eigene Maintainer, die ihren Kram sozusagen weiterreichen. Und das geht dann teilweise auch dann noch in Sub-Sub-Maintainer und dann auch noch tiefer. Kann man sich ungefähr so vorstellen. Sozusagen hier die Entwickler schicken das an die Maintainer, die schicken das gegebenenfalls an weitere Maintainer und die schicken das dann im Merge-Window an Linus Torvalds. Genau. Das ist dann auch die Frage, wie wird man den Patch los? Sozusagen, wir hatten ja gestern diesen GitHub-Vortrag zum Beispiel, wo es dann darum ging, halt GitHub-Pull-Requests und ähnliches. Und im Kernel ist das noch, ist es Legacy-Technik, weil einfach die meisten Maintainer haben festgestellt, es arbeitet am besten und sich durch so einen Issue-Tracker oder durch so ein Review-System zu klicken, das macht keiner gerne. Deswegen Patche immer per Mail. Und zwar inline, also nicht Mail öffnen, Patch-File anhängen, sondern wirklich, es muss inline in der Mail sein, weil im Review-Prozess soll halt drin kommentiert werden. Sozusagen, dass man genau an der Stelle einfach sagen kann, dass man sozusagen keinen großen Roman schreiben muss. In Zeile 25 des Patches möchte ich gern das und das, sondern eben, dass man sagen kann, an der Stelle des Patches, hier muss das gemacht werden. Deswegen Inline. Patche eben auch, wie gestern im Vortrag auch schon gehört, in logische Einheiten unterteilen. Eben halt, und ist ein wahnsinnig guter Indikator, wenn man seine Änderungen mit einem und beschreibt, also A und B, dann ist das, schreit das sehr lautstark, das möchten zwei Patche sein. Eben auch, jeder Patch muss allein funktionieren. Das heißt, man kann nicht in Patch 1, sollte man keinen Fehler produzieren, der dann in Patch 2 behoben wird. Das gibt es leider viel zu oft. Genau, und sollte eben auch keine Warnung und Fehler produzieren. Also sozusagen, wenn man so irgendwelche Software kompiliert, dann sieht man oftmals, dann kommen da tausende oder hunderte Warnungen über irgendwelche Sachen. Das ist im Kernel auch überhaupt nicht gern gesehen. Das heißt, ein Patch sollte keine Compiler-Warnings produzieren. Genau, dann gibt es halt so ein paar Tools, es gibt sozusagen kein Standard-Toolset. Nicht eben kein GitHub irgendwie, wo man das irgendwie auslösen kann, sondern es findet meistens auf der Kommandozeile statt. Eben zum Beispiel Git-Format-Patch würde halt den Commit, den man gerade gemacht hat, exportieren. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass jeder schon mal einen Commit gemacht hat. Und im Kernel selber gibt es dann zwei Skripte, die relativ wichtig sind. Zum einen Check-Patch, der den Coding-Style überprüft und halt so, die wirklich so die ganz allgemeinen Fehler rausfinden kann. Und Get-Maintainers, der dann sozusagen eine Liste von Mailadressen ausspuckt, wo man halt den Patch hinschicken muss. Also der oder der oder der und welche Mailinglisten man dazu nutzen soll. Wichtig ist, Mail-Client-Konfigurationen richtig setzen. HTML-Mails werden gar nicht gern gesehen. Das mag keiner. Oder eben noch einfacher, Git Send-E-Mail. Da kann es sozusagen auch direkt selber versenden. Ist ein bisschen hakeliger im Handling. Also das einmal aufsetzen und dann SMTP-Server konfigurieren, ist halt ein bisschen mehr Aufwand, aber danach geht das relativ schön. Kurz als Beispiel. Zum Beispiel Check-Patch, der sagt zum Beispiel an der Stelle hier, das habe ich hier so schön beispielhaft dann da eingefügt, den Fehler. Da fehlt ein Leerzeichen vor dem Fragezeichen. Das sagt er dann so schön. Und also das ist sozusagen, das ist auch das Erste, was ein Maintainer am Kernel macht. Der lässt den Patch im Allgemeinen durch Check-Patch laufen. Das heißt, da sollte man sich dann auch keine Blöße geben, dass man da dann sozusagen dann solche Anfängerfehler mitbringt. Genau. Check-Patch schreit einfach, wenn halt Coding-Style oder andere Fehler drin sind. Get-Maintainers sieht dann zum Beispiel so aus. Get-Maintainers kann man wahlweise auf eine Source-Datei im Kernel sozusagen ansetzen oder auf den Patch selber. Und dann sagt er halt einfach den Wer der Maintainer ist und welche Mailinglisten man am besten dazufügen soll. Und dann halt könnte man das zum Beispiel so an Git Send E-Mail verfüttern. Also mit To und CC. Das kann man auch automatisieren. Es gibt sozusagen Optionen, dass man im Git Send E-Mail sagen kann, dass er einfach zum Beispiel das Git Maintainer Skript automatisch laufen lassen soll. Aber das ist mein persönliches Ding, ich vertraue dem nicht. Ich möchte gern, bevor ich sozusagen Mails lossende und potenziell hunderte Leute mit Mails zubombardiere, möchte ich sozusagen sehen, wer bekommt das. Genau. Und wie man so merkt, ist in der Interaktion mit Upstream, sind es Mails, Mailinglisten, noch mehr Mails, ganz viel Mails. Man sollte also mit seinem Mail-Client relativ komfortabel umgehen können. Dass also Mailinglisten zum Beispiel möchte man gemeinhin doch abonnieren. Man sollte automatisch irgendwie sortieren können, dass das sozusagen dann nicht alles zumüllt. Und es gibt, wie gesagt, kein Standard-Tooling, wie irgendwelche Issue-Tracker, Review-Systeme oder GitHub-Pull-Requests. Pull-Requests ist wirklich nur für Maintainer untereinander. Weil sozusagen Patches sollen immer öffentlich sein. Es ist dann kein hier Maintainer, hier ein Pull-Request für die Änderung, sondern die Patches sollen immer auf den Mailinglisten zum einen kommentiert werden, aber auch einfach dokumentiert werden. Genau. Man braucht ein bisschen Geduld, weil man nämlich der Release-Zyklus, wie das der Thorsten Lehmholz zum Beispiel im Kernel, in seinem Kernel-Vortrag oftmals erklärt, relativ langwierig ist. Denn sozusagen von jedem Kernel-Release gibt es sozusagen dann 2 Wochen das sogenannte Merge-Window, wo sozusagen die Hauptänderungen in den Kernel einfließen. Die ganzen Submaintainer sammeln sozusagen während RC1 bis nächstes Release, sammeln die sozusagen die Änderungen der Entwickler ein und lagern sie. Und im Merge-Window fließen diese ganzen Änderungen dann sozusagen in den Hauptentwicklungszweig ein und werden dann sozusagen stabilisiert über die nächsten 7 Wochen. Genau, bis zum nächsten Release. Deswegen, wenn man sozusagen dieses Merge-Window verpasst hat, dann kann, und der Patch jetzt selber kein Fix ist. Wenn der Patch ein Fix ist, dann geht das meistens relativ zügig. Aber sozusagen größere Codeänderungen sind dann nur für das nächste Merge-Window gedacht. Da muss man also dann ein bisschen Geduld haben, bis das sozusagen wirklich im Kernel landet. Genau. Der nächste große Punkt für mich war mein erster relevanter Kernel-Patch. Sozusagen den Patch, den ich vorhin gezeigt habe, das war für die Samsung S3C24XX ARM-Subarchitektur. Das war auch 2010 schon was wahnsinnig Esoterisches, was kein Mensch genutzt hat, außer mir. Und das war dann anders mit dem sogenannten GPU-Regulator-Treiber. Das war, ein Regulator ist im Prinzip ein Spannungswandler oder eine Spannung, also sozusagen der sozusagen eine Spannung produziert und ein- und ausschalten kann. Und der GPIO-Regulator kann halt zwischen mehreren Spannungen umschalten mit einem GPIO, also einfach ein Signal, was an ihm anliegt. Und eben der Unterschied ist jetzt einfach, dass es wirklich, das Ding hat 44 Commits seit 2011 gesehen, davon nur 5 von mir. Also andere Leute nutzen das, andere Leute finden das toll. Ich finde das sozusagen, das ist immer noch, der hat immer noch sozusagen einen sentimentalen Wert für mich. Weil das einfach, das war wirklich das Erste, wo mal andere Leute das irgendwie nützlich fanden. Und wird eben in mindestens 38 Ports verwendet. Genau. Auf dem OYO habe ich dann einfach weiter vor mich hin entwickelt für jede Menge Gerätetreiber, für SD-Karten, den Touchscreen, den E-Paper-Controller. Das ging dann sozusagen so bis ein Jahr oder anderthalb so vor sich hin. Und das hat dann sozusagen auch 2012 ein Ende gefunden, so ein bisschen, oder 2013. Was sozusagen als Ergebnis herauskam, also was ich sozusagen als Ergebnis davon mitgenommen habe, ist, der Talia OYO-Projektchef hat mich einmal zu Kaffee und Kuchen nach Berlin eingeladen. Das war ganz spannend damals, weil ich so als kleiner Webentwickler, der noch nichts weiter gemacht hat, dann plötzlich wird er von irgendwem eingeladen. Das war ganz schön. Der OYO 2, das ist dieses zweite Modell, was ein Jahr später gekommen ist, verkraftet 10 FPS. Es hat dafür gereicht, Scum4M drauf zu spielen. Und interessanterweise, es kommen auch heute noch gelegentlich Anfragen, die sich danach erkundigen, die halt meine Blogposts von damals oder das YouTube-Video gesehen haben. Aber sozusagen, was hauptsächlich bleibt, ist, dass ich diese Samsung-Subarchitektur ein bisschen aufgeräumt habe. Hier auch nochmal bildlich, OYO 2 mit dem Debian und FP-Reader. OYO 2 mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und mal sehen, ob es geht. Das sage ich. Ich werde, wie man sieht, werde ich zum wahnsinnigen YouTube-Star mit der Videoqualität. Das ist eben auch Indiana Jones auf dem E-Paper-Display. Man sieht jetzt nicht so viel, aber sozusagen, es war spielbar. Ja, es würde da keiner drauf spielen, aber... Genau. Ja, das wäre dann... Was ging mit der Skalierung nicht dabei? Ich erinnere mich dunkel. Genau. Das war dann auch so, es heißt immer, also sozusagen Greg Kuhartmann, das ist sozusagen so die Nummer 2 im Kernel, sagt immer, wenn man 5 Patches im Kernel hat, dann hat man einen Job, wenn man das nicht anders möchte. War dann auch so, ich habe bei der spanischen Firma angefragt, BabyQ, die hatten ein ähnliches Gerät im Angebot, ob sie die Kernelquellen dafür herausrücken würden. Antwort war ja und möchtest du uns nicht mal besuchen kommen. Deswegen hier Madrid. Das war dann 2012 so das erste Mal, dass ich allein Deutschland verlassen habe. Ja, und dann saß man halt da und dann gab es ein Angebot, dass ich mich ablehnen konnte. Und ja, dann an der Stelle kam dann wirklich dieser Dreh, vom Webentwickler, der dann sozusagen sein Ende gefunden hat, zum echten Kernelentwickler. Genau. Auch in dem Jahr war ich das erste Mal wirklich bei einer Konferenz. Vorher, als ich das sozusagen hobbymäßig betrieben habe, hatte ich immer das Problem, kann ich das, lohnt sich das? Wenn ich jetzt sozusagen ein Hotel bezahle und den Flug bezahle, kommt das sozusagen, kommt dabei genug Enthusiasmus und Wissen bei rum, um das sozusagen zu finanzieren quasi. Und das war halt meine erste echte Konferenz in Barcelona, die Embedded Linux Conference, und ja, seitdem jedes Jahr. Genau. Und das ist dann sozusagen bisher war es wirklich Kernel-Entwickler. Das heißt, ich hatte sozusagen immer einen Maintainer oben drüber, der die Patche gereviewt hat und dann angenommen hat. Das nächste ist dann OrgChip. Auf einer dieser Konferenzen habe ich einen Vortrag gesehen, die dann halt beschrieben haben, was sie tun mussten, um den Allwinner ARM SoC, also Allwinner und OrgChip, das sind alle solche ARM-CPU-Hersteller aus China. Und ich habe halt diesen Vortrag gesehen, der beschrieben hat, was die Free Electrons-Leute, jetzt Butlin, tun mussten, um sozusagen diesen Allwinner-Prozessoren in den Mainline-Kernel zu bringen, was da sozusagen dranhängt. Und wir hatten damals gerade Tablets mit CPUs und OrgChip in der Firma. Und dann dachte ich mir so, ja, gucke ich mir mal an, ist interessant, was hängt da dran? Und eigentlich hatte ich mir auch wieder ein Ziel gesetzt, ich wollte Plasma Active auf dem Tablet nutzen. Was inzwischen auch Plasma Mobile heißt, und ich habe es auch noch nicht geschafft. Auch damals dachte ich mir wieder, so lange kann das ja nicht dauern. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Genau. Das ist dann auch wieder ganz viel Treiberkrams, das erste Jahr, wo ich dann auch wirklich das erste Jahr auch wieder alleine gebastelt habe. Genau. Es war dann an der Stelle auch kein, wie ich will Kernelentwickler werden, gab es auch nicht, auch keinen Moment, wie ich will Maintainer werden, sondern man rutscht da einfach rein. Weil ich war der Einzige, der daran rumgebaut hat, und dann ist man sozusagen, dann rutscht man da automatisch in diese Maintainer-Rolle rein. Weil natürlich das Problem hat, dass das Review relativ knapp ist. Weil sozusagen es war noch keiner da, der sich dafür interessiert hat und der sozusagen meinen Kram gereviewt hat. Beziehungsweise es wurde dann erst viel später einem Review unterzogen, wenn es nämlich dann von meinem Kernel-Tree einen Tree höher ging. Genau. Was es natürlich auch bedeutet, noch viel mehr Mails. Und genau. Und eben, was ich vorher noch nicht hatte, Code-Review. Wenn man wirklich mal ein Patch von anderen Leuten bekommt und dann Code reviewen soll. Es fühlt sich wirklich ganz anders an, als Code selber zu schreiben. Wenn man wirklich andere Leute Code sehen muss und denen kommentieren muss, die eventuell einen Fehler finden muss oder sich eine Meinung bilden muss, wie möchte man es haben. Sozusagen die Maintainer-Rolle ist also auch viel dabei, dass man sagt, wie möchte man Dinge organisiert haben. Weil an vielen Stellen gibt es halt ein bisschen Freiheit. Genau, dann eben Pull-Requests. An der Stelle eben auch nicht automatisiert, sondern ganz klassisch auf der Kommandozeile. Und eben, wie gesagt, keine Standard-Tools. Es gibt Patchwork. Das ist ein... das war doch falsch. Es gibt Patchwork. Ja, genau, das ist Patchwork ist, sitzt auf den Kernel.org-Servern auch mit drauf, liest quasi die Mailinglisten und baut aus den Mails, die da kommen, sozusagen dann ein Webinterface zusammen. Das ist sozusagen relativ hilfreich, um einfach, wenn man Leute auf Patcher verweisen möchte. Der sammelt auch sozusagen die ganzen Antworten und sozusagen in dieser Seite. Genau. Und eben Pull-Requests. Jetzt hole ich mit meiner Maus hier. Mit dem nicht nur und schwierig. Genau. Pull-Requests im Git selbst, ist sie dann halt eben zum Beispiel so aus, dass man sagt halt Request-Pull und vom dem Ausgangspunkt, das kann zum Beispiel mein vorhergehender Text sein, den, also hier, das Repository und dann den neuen Tag, ist dann halt, kann man auch automatisieren. Es gibt wirklich viele Kernel-Maintainer, die diesen ganzen Kram automatisiert haben. Und es gibt, wie gesagt, kein Standard-Tooling und jeder macht es anders und jeder hat sein eigenes Toolset dafür. Und bei mir ist es aktuell noch relativ viel Handarbeit, weil ich mir noch nicht irgendwie dazu durchgerungen habe, was ich eigentlich oder ob ich irgendwas davon. Genau. Sozusagen der manuelle Pull-Request. Das ist im Prinzip nicht viel anders als das, was GitHub auch tut, nur halt der Kommandozeile. Und dann schickt man den Kram dann quasi auch einfach manuell per Mail durch die Gegend. Nicht mehr und ist. Haben wir sogar mal einen vorbereitet, den ich sozusagen der jetzt fixe für 4.16 sind, die aufgelaufen sind. Mit ein bisschen Prosa und dann dem Text des Pull-Requests unten drunter einfach. Genau. Ja. Was dann hatten wir gerade. Genau, was dann wieder schön war, waren einfach dann, als Mitspieler dazu kam, als ich sozusagen nicht mehr alleine in meinem Sandkasten saß. Kam dann nämlich auch 2014, also ich habe 2013 angefangen und anderthalb Jahre später gab es dann den ersten Patch, wo jemand anders sozusagen selbst einen Treiber für diese Rockchip-Prozessoren eingereicht hat. Das war dann auch wieder so ein gefühlter Meilenstein, also dann sozusagen anfingen andere Leute sich dafür zu interessieren. Hier auch sehr schön zu sehen, der Status, wie er 2014 war. Das ist jetzt inhaltlich egal, nur im Prinzip von der Länge. Das ist halt dieser 3366 und 3188, so waren so die Dinge, auf denen ich gearbeitet habe. Und 2014 gab es dann auch den zweiten großen Mitspieler, Google, mit seinem Chrome OS. Weil sie sozusagen Chromebooks, die haben sich mit Rockchip zusammengetan und eine Reihe von Chromebooks herausgebracht. Wie zum Beispiel den hier. Also Chrome OS ist ja sozusagen, Chrome OS, die Geräte sind im Prinzip Laptops, die aber sozusagen nur den Chrome-Browser darstellen, damit man die Google Web Apps nutzen kann. Haben einen Entwicklermodus, das ist relativ schön, und eine wahnsinnig upstream-nahe Entwicklungsweise. Das heißt, die zwingen ihre Prozessorpartner dann auch wirklich dazu, ihren Code in den Upstream-Kernel zu bringen. Was wirklich dann komplett anders ist als bei Android, wo dann im Prinzip das, also da komplette Wildwuchs herrscht. Und bei Chrome OS haben sie halt von Anfang an gesagt, bringt euer Zeug in den Mainline-Kernel. Weil sie eben auch für Chrome OS-Geräte 5 Jahre Updates garantieren. Nicht wie bei Android nach Gefühlslage des Telefonherstellers. Genau. Das führte eben auch dazu, dass Rockchip selber dann anfing. Mitzuspielen. Ist halt so, bei chinesische Prozessorhersteller sind von jeher waren die wahnsinnig verschlossen. Ich glaube, Allwin ist das auch immer noch Großteils. Und Rockchip eben auch, die haben also auch überhaupt Quellen für deren Kernel unter der GPL zu bekommen, war im Prinzip ein Glücksspiel oder wahnsinnig anstrengend. Und durch dieses Chrome OS-Projekt, dadurch, dass sie mitspielen mussten, gab es dann aber auch ein Umdenken. Sie haben inzwischen verstanden, dass es nützlich ist, dass sie auch Geld sparen dabei. Deswegen haben wir jetzt auch permanent ungefähr 10 Entwickler von denen, die da Patches senden und Treiber entwickeln und Ähnliches tun. Genau. Deswegen sieht man auch hier sehr schön, der 3288, das ist der in diesen ersten Chrome-Geräten verbaut war. Schön grün. 2015. Genau. 2016 hat es dann noch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen, sodass wir jetzt eben wirklich jetzt sich ganz viele Firmen so auch am Mainline-Kernel beteiligen. Das ist wahnsinnig toll, man lernt irgendwie wahnsinnig viele Leute kennen, auf irgendwelchen Konferenzen. Und ja, genau. 2017 eben dann auch ein bisschen mehr noch und 2018 ein bisschen mehr grün. Was ich sozusagen über die Zeit festgestellt habe, ich habe es als Konflikte, sind keine echten Konflikte, sondern eher dieses, dass ich quasi Maintainer meines Hobbys bin. Ich möchte nicht nur maintainen, ich möchte auch selbst entwickeln. Das ist dann immer ein Zeitproblem. Weil wenn man sich gerade irgendwo eingegraben hat in irgendeinen Bereich und dann kommt irgendwer anders und möchte einen Lösungsvorschlag für einen ganz anderen Bereich, dann ist das so ein, oh nee, im Moment. Genau. Veyron, das sind, also das waren diese Serie, das war quasi, da war es noch einfach, das war das erste echte Produkt, da konnte man sich ganz wunderbar drauf fokussieren. Und jetzt sind es eben wirklich halt hier so eine ganze Menge Sachen. Das heißt, was weiß ich, ich arbeite an, hier an irgendwas und dann kommt irgendwer mit irgendeinem Problem auf dem an. Die sind zwar alle ähnlich, aber dann doch unterschiedlich in vielen Stellen. Genau. Ein bisschen habe ich das eingegrenzt. Also das, so, an der Stelle ist auch das Testen quasi schwierig, weil man quasi Dutzende Boards hat, die alle sich auf dem Tisch befinden. Meistens nacheinander. Man dann immer so Sachen aufbaut, abbaut und deswegen habe ich mir dann eine sogenannte Boardform gebaut, wo ich dann auch wieder auf mein erstes Entwicklerleben zurückgekommen bin und mir per JavaScript eine Web-GUI dafür gebaut habe, um zum Beispiel die serielle Konsole und die Grafikausgabe darin umzuleiten. Nämlich, ganz wichtig, das war dann für mich so ein relativ wichtiger Punkt, dass ich mich auch mal in ein Café setzen kann und nicht immer zu Hause vor dem am Schreibtisch sitzen muss. Genau, das sieht so aus, halbwohnlich, muss noch ein bisschen aufgeräumt werden. Und das ist dann eben hier der Zielbereich. Ja, ein Kaffee in der Sonne. Genau, und eben hier die Web-GUI, wo hier die serielle Konsole der Boards ankommt und ich sozusagen die Boards auch ein- und ausschalten kann. Ich kann das ganze Zeug alles zu Hause stehen lassen und kann wunderbar von sonst wo testen und probieren und entwickeln. Was lustig ist, ich bin dann schon wieder in so ein Ding reingerutscht, nämlich Grafiktreiber. Die Grafiktreiber für die Rockchip-Prozessoren wurden historisch gesehen von einem Rockchip-Mitarbeiter gemacht und betreut. Der ist dann aber jetzt hat ein Kind bekommen und hat sich dann was anderes gesucht. Und dann sollte eigentlich ein anderer Rockchip-Maintainer das sozusagen verwalten. Und ich, sozusagen, sie haben ein Backup gesucht und das sollte ich dann sein, so als ich helfe mal aus. Aber jetzt ist es an mir hängen geblieben, so ein bisschen, dass ich jetzt der aktivere Teil bin. Eben das Ducken vergessen. Dort ist es dann wieder, das ist sozusagen ein relativ neues Konzept im Kernel, der im MISC, das ist so ein Sammelrepository. Man hat sozusagen dort nicht jeder Bereich hat sein eigenes und es wird dann sozusagen vereint, sondern man hat ein geteiltes Repository mit Commit-Rechten. Die Maintainer selbst kümmern sich nur um das Weiterreichen und die Bürokratie, aber sozusagen es können beliebig andere darin committen. Also nicht beliebig, sondern halt dafür Autorisierte. Aber das ist im Kernel selber ein relativ neues Konzept, was ich auch nicht unbedingt durchsetzen muss. Also sie probieren das halt aus und da läuft ganz gut. Und dafür haben sie dann sogar standardisierte Tools. Das ist sozusagen, das ist dann auch wieder, es war für mich auch neu, mich da reinzulesen und zu lernen. Es ist ganz interessant, ob es sich durchsetzt, weiß keiner, aber mal sehen. Genau. Damit sind wir auch fast durch. Sozusagen mein Ausblick. Ich merke es öfter mal, dass dieses OYO-Projekt mich noch irgendwie ruft. Das ist irgendwie, dass ich dann nochmal irgendwie einen richtigen schönen Grafiktreiber haben möchte und das nochmal mehr aufräumen möchte. Bis ich dann eine halbe Stunde später merke, nicht, du hast anderes zu tun. Es nützt keinem und es will keiner und man kann sich anders beschäftigen. Und eben ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Worauf ich wirklich auch achten möchte, ist, dass ich dieses Abenteuerempfinden, was man vielleicht ein bisschen rausgehört hat, möchte ich unbedingt aufrechterhalten. Das ist eben, dass die Dinge Spaß machen, dass ich nicht da singe, auch schon wieder ein Patch, sondern dass es eben toll ist, wenn da jemand eine Frage stellt und von einem Patch einreicht. Und ich denke mir immer, solange ich noch kein French Badges sammle, also hier die Schildchen, ist noch alles soweit in Ordnung. Denn bei mir zu Hause sieht es dann so aus. Genau. Das war's. Fragen?
Wenn Fragen sind, wird man die gerne ins Mikrofon stellen.
Hallo, verwendest du auch Kernel CI für Boots auf deinen Rockchip-Boards?
Aktuell nicht. Sozusagen die Boardform selber ist erstmal primär, soll sie meinen Workflow sozusagen bedienen. Dass ich sozusagen damit arbeiten kann, dass ich herumreisen kann und entwickeln kann. Kernel CI ist irgendwo so weiter hinten auf meiner To-Do-Liste. Aber sozusagen Rockchip-Boards selber sind in Kernel CI natürlich vertreten. Dadurch, dass wir, wie vorhin gesehen, inzwischen ganz viele andere Firmen haben, die sich damit beschäftigen, bieten die sozusagen auch, bauen die dann auch selber auch Kernel CI solche Labs auf, solche Kernel CI Projekte, die dann damit reinfließen.
Okay, danke.
Gibt es noch Fragen? Weitere vielleicht? Gut, dann möchten wir uns herzlich bedanken.
Dankeschön.
Toller Vortrag und viele spannende weitere Aufgaben auf jeden Fall.